lesen jetzt den Artikel vor, der Christian Lindners Grab ausgehoben hat. Er muss sich nur noch reinlegen. Das liberale Drehbuch für den Regierungssturz. Geheime Sitzung, Präsentation, Strategiepapiere. Recherchen der Zeit zeigen, wie die FDP den Bruch der Ampel wochenlang vorbereitete. Der Name der Operation? D-Day. Mhm. Es gibt nicht viele Häuser in Deutschland, deren Geschichte so bewegt ist wie die Villa Erlenkamp. 1945 wohnte der US-Präsident Harry Truman in dem Anwesen im Potsdamer Griebnitzsee, als er mit Churchill und Stalin über die Neuverordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg verhandelte. Der Marshallplan wurde hier entwickelt, der Befehl für die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gegeben. In der DDR war in dem Gebäude in der Karl-Marx-Straße 2 eine Parteischule der SED, später ein Möbellager. Bis die FDP nahe Friedrich-Naumann-Stiftung die Villa Ende 1990er Jahre erwarb. Am Sonntag, dem 29. September 2024, wird im Haus Erlenkamp wieder einmal Geschichte geschrieben. Diesmal zwar keine Weltgeschichte, aber zumindest ein Kapitel in der Geschichte der Bundesrepublik. Um 10.40 Uhr trifft sich eine vertraute Runde im Kaminzimmer, dem Hauptraum der Villa. Bijan Dijir Saray ist dabei, Generalsekretär der FDP. Johannes Vogel, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Der Vorsitzende Christian Dürr. Die Minister der FDP in der Bundesregierung. Bettina Stark-Watzinger, Volker Wissing, Marco Buschmann und Christian Lindner. Dazu ein kleiner Kreis von Mitarbeitern und Vertrauten. F-Kabinett wird die Runde in der FDP genannt. Insgesamt sind es 12 Personen. Im Nebenraum ist ein Imbiss vorbereitet. Aber erst einmal wird nur geredet. An diesem Tag berät die engste Führung der FDP über zwei Dinge. Die Zukunft der Koalition und die Zukunft ihrer Partei. Beides hängt miteinander zusammen. Was in den folgenden Stunden besprochen wird, ist der Anfang vom Ende der Ampelregierung. Es entstehen die ersten Konturen eines Plans, der in den kommenden Wochen immer weiter präzisiert wird. Das Drehbuch für den Regierungssturz. Das Projekt D-Day. Die Zeit hat mit rund einem halben Dutzend Personen gesprochen, die mit den Vorgängen vertraut sind und konnte Teile der Dokumente einsehen, die in diesen Wochen entstanden. Aus alledem ergibt sich das Bild einer Parteiführung, die akribisch den Bruch der Regierung vorbereitete, während sie öffentlich beteuert, für deren Erfolg zu arbeiten. Um kurz nach 10.40 Uhr habe Christian Lindner die Sitzung in der Potsdam-Villa eröffnet. So berichten es Teilnehmer. Der Bundesgeschäftsführer Carsten Reimann zeigt eine PowerPoint-Präsentation. Schnell aber soll Lindner die Debatte auf das eigentliche Thema gelenkt haben. Wie geht es nun weiter mit der Bundesregierung und mit der FDP? In der Führung der Partei gilt die Lage mittlerweile als dramatisch. In den Umfragen liegen die Liberalen seit einiger Zeit unter 5%. Die Mitglieder rebellieren gegen die Ampelregierung. Demoskopen sagen den Niedergang der FDP voraus. Zum zweiten Mal nach 2013 könnte die Partei in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Über den Projektor werden nun mehrere Szenarien an die Wand geworfen, um die entscheidende Frage zu beantworten. Wie weiter mit der Ampel? Das Wolfgang-Gerhard-Szenario, konstruktiv, in der Regierung weiterzuarbeiten bis zum bitteren Ende. Das Gerhard-Schröder-Szenario, den Kanzler dazu bringen, die Vertrauensfrage zu stellen. Und ein drittes Szenario, das in der Partei später unter dem Namen D-Day firmiert wird. Den Bruch der Regierung selbst zu provozieren, SPD und Grüne so weit zu reizen, bis der Kanzler die FDP-Minister rausschmeißt. Und guess what fucking happened? Als D-Day bezeichnen die US-Amerikaner den Tag, an dem ihre Truppen am Sommer 1944 in der Normandie landeten. Der Anfang vom Ende des Nazi-Regimes, die Befreiung Europas vom Faschismus. Nicht alle im Führungszirkel der FDP halten diese Analogie für geglückt. Wirklich? Nicht alle halten die D-Day-Analogie mit der Befreiung Europas vom Faschismus für geglückt? Mich würde viel mehr interessieren, wer das für geglückt hält oder für angemessen. Ich hätte da gerne ein paar Namen zu. Ich würde die auch gerne selber befragen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wenn man Christian Lindner in den Raum mit mir setzt, dass er sich an den Tisch setzt, um mit mir zu reden, besonders wenn in dem gleichen Raum vielleicht noch eine Kamera ist. Zwar geht es auch in dem Szenario, das die Runde an diesem Morgen bespricht, um eine Befreiung, allerdings nicht um die Befreiung von Adolf Hitler, sondern um die Befreiung von Olaf Scholz und dem Ausstieg der FDP aus der Ampelregierung. Absurd. Vollkommen absurd. Schnell entstehen in der Runde ein klarer Eindruck, welches Szenario Lindner bevorzugt. Über das Gerhard-Szenario wird bloß gespottet, das Schröder-Szenario kaum erwähnt. Die Diskussionen kreisen um den kalkulierten Bruch. Und um das Überleben der FDP. Lindner macht deutlich, dass er für seine Partei keine Hoffnung sehe, wenn sie in der Regierung bleibe. Nun fragt er seine Mitstreiter, welches Szenario für sie für das Richtige halten. Das Stimmungsbild wird von den Teilnehmern wie folgt erinnert. Bettina Stark-Watzinger spricht sich für den provozierten Bruch aus. Aha, Bettina Stark-Watzinger also. Gut zu wissen. Dijir Saray stimmt ebenso zu. Ebenso Johannes Vogel. Die Loyalisten, I guess. Christian Dürr erbittet sich Bedenkzeit. Er könne sich noch nicht festlegen. Volker Wissing spricht sich gegen ein vorzeitiges Ende der Regierung aus. Ebenso einer der Mitarbeiter. Marco Buschmann wiederum soll ein interessantes Argument vorgetragen haben. Er ringt mit sich, Verantwortung, die ihm übertragen wurde, einfach so wieder zurückzugeben, soll er gesagt haben. Aber allen hier im Raum sei klar, dass Christian Lindner die Partei in den Wahlkampf führen müsse. Und es darauf ankomme, welches Szenario er bevorzuge. Der beste Schauspieler kann seine Rolle nur authentisch spielen, wenn er sich in ihr wohlfühlt, soll Buschmann gesagt haben. Schauspieler, nicht Politiker. Diese Formulierung brennt sich bei den Teilnehmern der Runde ein. Marco Buschmann erklärt auf Anfrage, dass er diese Äußerung wieder weder bestätigen noch dementieren will. Bettina Stark-Watzinger, Christian Dürr und Volker Wissing lassen ausrichten, dass sie grundsätzlich nichts aus internen Sitzungen berichten. Ein FDP-Sprecher sagt, es habe in den vergangenen Monaten immer wieder und in den verschiedenen Runden eine Bewegung der Regierungsbeteiligung stattgefunden. Selbstverständlich wurden immer wieder Szenarien erwogen und Stimmungsbilder eingeholt. Ich möchte ganz kurz sagen, dass Christian Lindner sich mit verheulten Augen in den Erklärungen nach dem Bruch der Ampelregierung hingestellt hat und mit dem Finger auf Olaf Scholz zeigte und gesagt hat, der hat sich vorbereitet. Christian Lindner, dieser erbärmliche, wirklich diese erbärmliche Amöbe von politischem, hat sich hingestellt. Und hat unironisch ausrichten lassen, dass er es erschreckend findet, wie der Eindruck entsteht, dass sich Olaf Scholz vorbereitet hat. Während die beschissene FDP im September diesen Jahres eine Sitzung hatte mit dem konkreten Ziel, den Bruch der Ampelregierung zu provozieren, unter dem Pseudonym D-Day. Go fuck yourself. Was für eine abscheuliche Skurrilität. Also das ist skurril. Das ist einfach skurril. Lindner hört sich die Argumente an, widerspricht, wenn er etwas anderes sieht. Manche Teilnehmer der Runde betonen, es habe in dieser Sitzung keinen Automatismus für ein Regierungsende gegeben. Andere nehmen es so wahr, dass die Debatte nun nur noch von dem Bruch kreist. Die Frage ist bloß, wie stellt man es am besten an? Am Ende geht die Runde mit drei Ideen auseinander, die Teilnehmer so erinnern. Erstens, ein wirtschaftspolitisches Konzept zu erarbeiten, das so formuliert sein soll, dass es innerhalb der Regierung nicht einigungsfähig ist. Die Ablehnung des Papiers soll der FDP dann als inhaltliche Begründung für den Ausstieg aus der Regierung dienen. Dazu soll ein zweites Papier kommen, das die FDP-Sicht verheerende Bilanz grüner Politik für die Bundesrepublik in Deutschland beschreibt. Das ist absurd. Das ist fucking absurd. Wir sollen also wieder die Grünen austragen? Die FDP bricht mit der Regierung, provoziert einen Bruch und die Schuld sind die Grünen? Dieses Papier, so der Plan, soll als vertrauliches Dokument aus der FDP-Zentrale gekennzeichnet werden und später seinen Weg in die Presse finden. Die Grünen würde man so noch weiter gegen sich aufbringen, die eigenen Wähler zugleich mobilisieren, so das Kalkül. Der dritte Auftrag besteht darin, das Ausstiegsszenario weiter vorzubereiten. Mit welchem Narrativ geht man an die Öffentlichkeit? In welcher strategischen Grundaufstellung? Wie ist der genaue Zeitplan? In einer Woche will man sich am selben Ort wieder treffen. Alter, und jetzt erinnert euch mal dran, wie das passiert ist. Die sitzen zusammen, die FDP hat ein Programm für die wirtschaftliche Neuausrichtung Deutschlands. Der Kanzler sagt, lass uns lieber einen Kompromiss machen. Und in der Pause dieser Sitzung wird das Programm der FDP mit den Neuwahlen an die Bild durchgestochen. Ja, also jetzt mal ein Real Talk mit der Planung und der Sabotage, das sind, jetzt könnte man sagen, parteipolitische Ideen, aber klingt für mich auch ein bisschen wie Landesverrat. Alter, what the fuck are they doing? Aber lesen wir erstmal weiter. Wie weit sich die FDP schon von der Koalition entfernt hat, ist den Koalitionspartnern in diesen Tagen unbekannt. Wenige Wochen zuvor hatte sich das Kabinett auf einen vorläufigen Entwurf für den Bundeshaushalt geeinigt. Nun wartet man auf die Steuerschätzung, die exakt beziffern soll, wie groß die Lücke ist, die es noch zu schließen gilt. Christian Lindner hatte seinem Kabinettskollegen versprochen, sich zu melden, sobald in dem Ministerium die Zahlen vorliegen. Dann wolle man sich noch einmal zusammensetzen. Die Stimmung unter den Koalitionären ist in diesen Tagen weniger angespannt als in den Wochen zuvor. Im Sommer hatte man sich noch heftig über den Haushalt gestritten. Nun aber scheint es für viele, als seien die größten Konflikte beigelegt. Als hätte sich die Ampel am Ende doch mal wieder zusammengerauft. Bis zur Bundestagswahl, so lautet demnach die Prognose bei den Grünen und SPD, werde man schon durchhalten. Aus dem Gröbsten sei man nur raus. Alter, am 6. Oktober um 16 Uhr trifft die Runde in der Villa Erlenkamp erneut zusammen. Eigentlich sollen die Mitarbeiter die vorbereitenden Papiere vorstellen. Aber Christian Lindner ist offenbar schon einen Schritt weiter. Er hat eine neue PowerPoint-Präsentation mitgebracht, in der das Vorgehen beim Ausstieg aus der Regierung präzisiert wird. Teilnehmer erinnern sich, dass Textbausteine für die Begründung des Ausstiegs an die Wand geworfen werden, die die Strategie weiter diskutiert. Man müsse nun jede Gesetzesinitiative... Man müsse nun jede Gesetzesinitiative der anderen blockieren, um den Frust der Ampelpartner weiter zu verstärken. Dazu müsse das zentrale Narrativ immer wieder in den Medien platziert werden. Eine echte Wirtschaftswende sei mit den Koalitionspartnern nicht zu machen. Ich fass es nicht. Ich lese diesen Artikel nicht das erste Mal, aber ich bin immer noch fassungslos darüber, mit welchem Kalkül hier die Bundesregierung auseinandergebrochen wurde. Von einer 5%-Partei! Nie wieder darf in dem nächsten Jahrzehnt irgendeine politische Idee auf die irre, wahnsinnigen Vorschlag kommen, mit der FDP zu koalieren. Weiter heißt es hier. Aber was ist, wenn die anderen nicht mitspielen, wenn der Kanzler die FDP nicht aus der Regierung wirft? Auch über dieses Szenario wird in der Villa Potsdam gesprochen. Man einigt sich darauf, dass die FDP dann ihre Minister aus dem Kabinett abzieht. Christian Lindner soll in diesem Fall als Parteivorsitzender zurücktreten und mit ihm das gesamte Präsidium der FDP. Aber nur für wenige Wochen. Am 1. Dezember würde sich Lindner auf einem Parteitag erneut zum Vorsitzenden wählen lassen, um dann mit einem neuen Mandat die FDP in den Wahlkampf führen zu können. Hierfür soll bereits jetzt eine Halle in Berlin reserviert werden. Die Landungsfristen für einen Parteitag müssten schließlich eingehalten werden, soweit der Plan. Es gehe ihm nicht um Ultimaten an den Koalitionspartner, hatte Lindner wenige Tage zuvor in einem Interview mit der Münchner Merkur gesagt. Zitat: Es geht mir darum zu zeigen, dass die Regierung nicht Teil des Problems ist, sondern Teil der Lösung. An diesem Tag in Potsdam allerdings erweckt er für Teilnehmer nicht den Eindruck, als würde er sich noch sonderlich für Lösungen interessieren. Gegen 19 Uhr trifft eine Demoskopin in Potsdam ein. Sie berichtet über die Stimmung in der Bevölkerung. Welche Prioritäten haben die Menschen? Was erwarten sie von der Regierung? Gemeinsam mit ihr diskutiert man nun grundsätzlich darüber, welche Themen den FDP, den Menschen im Land wichtig sind und welche Rolle die FDP spielen könnte. Eine Runde ist zu Abend, danach Ende der Sitzung. Ein nächstes Treffen findet am Morgen des 14. Oktober statt. Nun trifft sich die Runde nicht in der Potsdamer Villa, sondern in einem Besprechungsraum in der FDP-Parteizentrale. Wieder gibt es eine PowerPoint-Präsentation. Ein Zeitstrahl wird an die Wand geworfen. Darauf soll nach Angaben von Teilnehmern zu sehen sein, wann welche Schritte unternommen werden, um die Regierung zu stürzen. Die Veröffentlichung der Papiere, die letzten Sitzungen mit den Koalitionspartnern. Manche Teilnehmer sagen, dass auf diesem Zeitstrahl bereits ein fixer Zeitpunkt für das Regierungsende gestanden habe. Andere können sich daran nicht erinnern. Diesmal wird es in der Sitzung laut. Volker Wissing meldet noch einmal Bedenken an. Doch diese Bedenken werden nicht geteilt. Es sei doch alles längst besprochen, soll Johannes Vogel, der Geschäftsführer der Bundesfraktion, gesagt haben. Warum mache man die Debatte denn jetzt noch einmal auf? Dann schaltet sich Lindner ein. Diesmal wird er grundsätzlich. Er sehe sich außerstande, die FDP in eine Bundestagswahl zu führen, wenn er seine Partei zugleich noch Teil der Regierung sein soll. Soll er nach Angaben von Teilnehmern gerufen haben. Es ist eine Art vorgezogene Vertrauensfrage. Der Mann, der die FDP vor 7 Jahren quasi im Alleingang zurück in den Bundestag geführt hat, setzt nun alles auf eine Karte. Entweder die Ampel oder ich. Ich möchte kurz hinzufügen, dass ich großen Respekt entwickelt habe nach diesem Dekret, nach diesen Informationen, nach der journalistischen Aufarbeitung vor der Entscheidung, die Volker Wissing getroffen hat. Denn Volker Wissing hat sich vielleicht dafür entschieden, wegen irgendwelchen Rentenbeiträgen die Partei zu verlassen. Wissing hat die Scheiße mitbekommen und hat gesagt, mit der will er nichts zu tun haben. Partei verlassen und hat sich voll und ganz der Abwicklung der Ampel unterstellt. Und dafür, also, das ist Charakter. Das ist, man kann von Volker Wissing halten, was man will. Wirklich. Und ich denke nicht, dass der einen besonders guten Job gemacht hat, aber das Verkehrsministerium ist irgendwie verflucht und da macht niemand einen guten Job. Aber wenn der Wissing die Entscheidung getroffen hat, die er getroffen hat, auf Basis der Informationen, die wir jetzt bekommen, dann finde ich das zumindest charakterlich interessant. Absolut irre. Was nun folgt, ist ein Ausbruch des Parteichefs, bei dem einige in der Runde lange nachhalt. Die FDP müsse da raus, die Ampel müsse enden. Er könne diese Fressen einfach nicht mehr sehen. Ich zitiere das, hier steht das. Die FDP müsse da raus, die Ampel müssen enden. Er könne diese Fressen einfach nicht mehr sehen, soll Lindner gerufen haben. Andere Teilnehmer können sich daran nicht erinnern. Sollte es bisher noch Zweifel an Linders Entschlossenheit gegeben haben, zerstreut er diese an diesem Morgen. Und es ist klar, dass die große Mehrheit der Parteiführung ihm auf seinem Kurs folgt. Insgesamt verschärft sich in diesen Wochen die Rhetorik innerhalb der FDP. Der D-Day wird nun in den Spitzenzirkeln der Partei zum internen Wording für den Ausstieg. Das Wirtschaftswendepapier nennt man Torpedo. Von einer Feldschlacht ist die Rede, in der man sich bald befinde. Am 28. Oktober nach 21 Uhr verschickt der Bundesgeschäftsführer an einen kleinen Kreis ein Dokument, dessen Ausarbeitung in Potsdam beauftragt wurde. Zitat, den Mitgliedern des Präsidiums der FDP zur Information, steht auf dem Deckblatt. Der Titel, aktuelle Bewertung Bündnis 90 Die Grünen, darunter streng vertraulich. Das Dokument liegt der Zeit vor und liest sich, als käme es aus der Opposition. Nicht von einer Partei, die mit den Grünen seit 3 Jahren ein Land als das Land regiert. Die Grünen würden eine Politik verfolgen, die autoritär in Wirtschaft und Gesellschaft eingreife, heißt es in dem Papier. Ihre Politik sei ein, Zitat, Risiko für den Wirtschaftsstandort und ein wesentlicher Treiber für Erfolge rechtspopulistischer Strömungen. Es folgen 19 Seiten, gespickt mit verheerenden Umfragedaten und kritischen Stimmen von Medien und Ökonomen zur Politik der Grünen. Die Schlussfolgerung, Zitat, Parteien, die angesichts der Bilanz und des Programms der Grünen eine Regierungsbildung mit der Partei anstreben, werden erhebliche Mobilisierungsnachteile erfahren. Das Papier, so die Idee, soll demnächst an die Presse durchgestochen werden. Doch dann überschlagen sich die Entwicklungen. Christian Lindner hat mit der FDP das Vorhaben formuliert und nach außen hin gelogen, geschauspielert, während er eigentlich vorhatte, die Ampelregierung zu zerstören und hat ernsthaft versucht, es den Grünen in die Schuhe zu schieben. Vor allen Dingen den Grünen. Am Vormittag des 11.1. November erscheint auf der Homepage der FAZ ein Artikel von Volker Wissing, der sich liest, als wolle der Verkehrsminister einen Versuch unternehmen, Lindners Plan in letzter Minute zu vereiteln. Er warnt vor einem Koalitionsbruch. Zitat, es ist fatal, wenn demokratische Parteien die Übernahme von Verantwortung verweigern, nur weil sie nicht allein entscheiden können, schreibt er. Jeder in der FDP-Führung versteht, an wen sich dieser Text richtet. Wenige Stunden später veröffentlicht der Stern Lindners Papier zur Wirtschaftswende. Oh boy. Allerdings ist die Veröffentlichung von der FDP noch nicht zu diesem Zeitpunkt geplant. Irgendwo scheint das Papier durchgesickert zu sein. Der Torpedo, von dem die Liberalen sprachen, ist nunmehr ins Wasser geplumpst, anstatt zu gleiten. Binnen weniger Stunden zeigt sich jedoch, dass das Papier genau jene Wirkung entfaltet, die sich die FDP erhofft hatte. Es ist die maximale Provokation für SPD und Grüne. Die FDP fordert darin die Aufweichung der Klimaziele, die Abschaffung der Solidaritätszuschlag, eine Senkung der Unternehmenssteuer und ein Stopp aller weiterer Regulierungen, darunter die Tariftreuegesetz, ein Prestigeprojekt der SPD. Unter den Koalitionspartnern der FDP herrscht helle Aufregung. Einen Tag zuvor saß Christian Lindner in einem Fernsehstudio und wurde von dem Journalisten Markus Feldkirchen gefragt, ob er es darauf anlege, aus der Regierung geworfen zu werden. Zitat, ich stehe für solche spielerischen Sachen ungern zur Verfügung, weil ich auch selber keine Freunde darin habe, sagte Lindner. Zitat weiter. Wir sind in einer ernsten Situation für unser Land und ich finde, dass es auch eine Aufgabe für den politischen Journalismus ist, die Ernsthaftigkeit durch Debatten zu begleiten, die argumentativ sind und nicht mit oberflächlichen Gerüchten. Christian Lindner ist ein Hurensohn. Sondergleichen. Unfassbar, was man für eine abscheuliche Gestalt sein muss, sowas nach außen hin zu sagen, während die Realität vollkommen anders aussieht. Am Sonntag, den 3. November, lädt Olaf Scholz Christian Lindner zum Abendessen ins Kanzleramt. Aber der Kanzler empfängt den Finanzminister nicht wie sonst üblich in seiner Wohnung im 8. Stock. Eingedeckt ist in einem Raum im 7. Stock, direkt an der Fensterfront. Mittlerweile haben die Gerüchte über den kalkulierten Koalitionsbruch, den die FDP plant, auch den Kanzler erreicht. Und offenbar hat auch Scholz ein Interesse daran, dass die Öffentlichkeit an dem teilhaben kann, was nun folgt. Die beiden reden über das Wirtschaftswendepapier des Finanzministers. Dann stellt Lindner zum ersten Mal in einem Gespräch mit dem Kanzler das Szenario in den Raum, das die FDP seit einem Monat plant. Wenn man sich nicht einigen könne, müsse die Koalition enden. Am Montagmorgen danach kommt in der FDP-Zentrale erneut die Führungsrunde der Partei zusammen. Nur Volker Wissing fehlt. Nach Wissings Gastbeitrag in der FAZ soll es Lindner gesagt haben, sei klar, dass das F-Kabinett in seiner ursprünglichen Form nicht länger existieren könne. Die Stimmung in der Runde soll aufgekratzt gewesen sein. Nach seinem Gespräch mit Scholz scheint Lindner nicht mehr davon auszugehen, dass der Kanzler die FDP rauswirft. Man müsse den Schritt wohl selbst gehen. Wieder einmal spricht man über den Zeitplan, der nun folgt, wie folgt aussehen soll. Am Dienstag beraten Scholz, Lindner und Habeck weiter über den Haushalt. Am Mittwoch trifft sich der Koalitionsausschuss, dort wolle man sich konstruktiv geben. Am Donnerstag tagten die Abgeordneten des Bundestags. Währenddessen sollen Scholz, Lindner und Habeck weiter sprechen, aber ohne eine Einigung herbeizuführen. Am Freitag schließlich der D-Day. Während der Kanzler beim EU-Gipfel in Budapest ist, wollen die FDP-Minister ihren Rückzug aus dem Kabinett verkünden. So hätten sie die Deutungshoheit. Der Kanzler könne aus dem Ausland schlecht kommunizieren. Ich fass das nicht. Dies sei der Plan gewesen. So berichten es Eingeweihte. Andere bestreiten auf Nachfrage diese Darstellung, betonen, dass es auch hier bloß mögliche Szenarien diskutiert worden seien. Ein Sprecher der FDP erklärte auf Anfrage der Zeit, Zitat, am Ende gab es zwei Optionen, die Christian Lindner dem Bundeskanzler in einem Gespräch am 3. November vorgeschlagen hat. Eine Einigung auf Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik oder die geordnete Beendigung der Koalition durch den gemeinsamen Weg zu Neuwahlen. Doch nach dem Abendessen verdichten sich auch im Kanzleramt die Indizien, dass die FDP den Ausstieg nicht nur plant, sondern bereits fest entschlossen ist. Am Montagmorgen, während der FDP-Zentrale die Führungsrunde der Liberalen zusammensitzt, gibt Olaf Scholz bei seinen Mitarbeitern eine Rede in drei Varianten in Ausführung. Eine für den Fall, dass man sich doch noch einigt, eine für den Fall, dass die FDP hinschmeißt und eine für den Fall, dass er die FDP hinauswirft.
Gucken Sie doch, wie kann man sich nur so vorbereiten,
Bruder? Was für eine erbärmliche Ratte Christian Lindner ist. Was für ein erbärmliches Individuum. Als sich am Mittwoch um 18 Uhr schließlich der Koalitionsausschuss trifft, konfrontiert Scholz seinen Finanzminister mit einem eigenen Papier. Auch dieses Papier ist so formuliert, dass es innerhalb der Koalition nicht einigungsfähig ist. Scholz fordert darin die Aussetzung der Schuldenbremse, jenes Instrument, das den Liberalen heilig ist. Dies sei die Beendigung, damit die Koalition weiterarbeiten könne. Plötzlich ist es Scholz, der ein Ultimatum stellt. Im letzten Moment will der Kanzler die Hoheit über das Verfahren zurückgewinnen. Wenn seine Regierung schon endet, will er zumindest den Zeitpunkt bestimmen. Im kleinen Kreis soll er diesen Tagen Erich Kästner zitiert haben. Nie dürft ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Uff. In der Sitzung lädt Christian Lindner eine Aussetzung der Schuldenbremse ab. Daraufhin teilt Scholz ihm mit, dass er den Bundespräsidenten bitten wird, Lindner als Finanzminister zu entlassen. Dann tritt er vor die Presse und trägt die Rede vor, die seine Leute vorbereitet haben. Wenige Minuten später gibt auch Lindner ein Statement von dem Journalisten ab. Er, der seinen Ausstieg aus der Regierung in den Monaten zuvor akribisch vorbereitet hatte, zeigt sich nun empört, das, Zitat, genau vorbereitete Statement des Bundeskanzlers zu hören. Dies, so Lindner weiter, belege, dass es Scholz nie um eine Einigung gegangen sei, sondern um einen kalkulierten Bruch der Koalition. Du musst dir das einfach vorstellen. Am Tag darauf gibt Lindner eine weitere Pressekonferenz. Er steht im Foyer der FDP-Parteizentrale, dem Gebäude, in dem vier Tage zuvor mit seinen Getreuen die letzten Schritte für den D-Day besprochen hatte. Es gehe ihm um staatspolitische Verantwortung, sagte der FDP-Chef jetzt. Um einen Stil, den Politiker untereinander pflegen, damit die Demokratie keinen Schaden nimmt. Und dann sagt er noch einen Satz, der viel wahrer ist, als er in diesem Moment klingt. Zitat, wir treffen in diesem Moment auch eine Entscheidung über unsere politische Kultur. Christian Lindner und die FDP haben den Bruch der Ampelregierung geplant über Monate. Christian Lindner und die FDP haben es nach dem Bruch so aussehen lassen wollen, als wären sie nicht dafür verantwortlich und eine andere Entität, der Bundeskanzler, hätte das vorbereitet. Christian Lindner und die FDP haben die Bundesregierung zu Fall gebracht mit der Idee, dass sie da, dass sie parteipolitische Profite daraus schlagen können, indem sie sich für den Wahlkampf aufstellen. Das ist vollkommen absurd. Nie wieder, nie wieder, ich sag's ein drittes Mal, nie wieder darf die FDP einen Regierungsauftrag haben. Nie wieder. Unter der Prämisse würde ich sogar sagen, dass sie so ihre allgemeine Existenzberechtigung verspielt hat. Jeder, der jetzt noch unironisch diese antidemokratische Partei wählt, und das kann man sagen, weil das ja bewusste Instrumentalisierungen sind, die Handlungsfähigkeit einer Regierung untergraben. Diese antidemokratische Partei, diese Inszenierung um die Regierung, das ist, mir fehlen die Worte tatsächlich. Mir fehlen die Worte, dieser geplante Bruch, dieses Schauspiel, das ist bitter. Das ist fucking bitter. Das hier, der Grund, warum ich diesen Artikel so investiert für euch lese, ist, weil er hinter einer Paywall ist. Aber Tagesschau, Deutschlandfunk, Redaktionsnetzwerk Deutschland, Spiegel, Stern, alle greifen darauf zu und haben das auch schon zitiert. Die SPD ist am Kochen. Was für eine Katastrophe. Was für eine Katastrophe. Ich habe Christian Lindner und die FDP wirklich nie wirklich leiden können. Das ist Klientelpolitik für eine Klientel, die nicht politisch vertreten sein sollte. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ich habe mich immer gefragt, wie es eine 5%, eine 7% Partei schaffen kann, in irgendeiner Form die politischen Einfluss zu haben, den sie hat. Heute ist der Tag, an dem wir gemeinschaftlich nach Lesen dieses Artikels, nach Vorlesen dieses Artikels feststellen, dass die FDP ein Fehler war. Die FDP war ein Fehler. Und die Regierungsbeteiligung der FDP ein noch viel größerer. Völlig überrumpelt. Seit Monaten fordern Bündnis Sahra Wagenknecht und die AfD das Aus der Ampel. Doch die vorgezogenen Neuwahlen stellen sie jetzt vor große Herausforderungen. Sogar das Geld wird knapp. Am 23. Februar soll es soweit sein. Da der Kanzler Mitte Dezember die Vertrauensfrage stellen will, steht dann nach derzeitigem Stand die Bundestagswahl an. Neuwahlen nach dem Ende des Bündnisses zwischen SPD, den Grünen und der FDP. Seit Monaten wurden die Stimmen immer lauter, die dieses Ende der Ampel forderten. Vor allem das Bündnis Sahra Wagenknecht und die AfD waren dabei Wortführer. Mit scharfen Worten geißelten sie die Regierung und mahnten sofortige Neuwahlen. Doch jetzt, da es soweit ist, wird deutlich, die beiden Parteien sind nicht gut auf das Ampelaus vorbereitet, das sie so lange gefordert haben. Die vorgezogenen Wahlen stellen sie vor enorme Herausforderungen. Nicht nur an der Kür ihrer Kandidatin könnten sie scheitern. Auch das Geld ist knapp. Das könnte sie bei der Wahl sogar Prozentpunkte kosten. Seit Monaten im Startup-Modus, so beschreibt der Unternehmer und Bundesschatzmeister Ralf Suikart den Zustand des jungen BSW. Zum Jahresbeginn gegründet, steht für die Partei jetzt noch innerhalb kürzester Zeit der 5. Wahlkampf an. Nach Sachsen, Thüringen, Brandenburg und zuallererst der Europawahl nun die vorgezogene Bundestagswahl. Zitat: Neuwahlen wurden Zeit und sind gut, sagt Suikart, dessen Partei in den Umfragen derzeit bei gut 7% liegt. Trotzdem schaut er nicht freudig in die nächsten Wochen, denn vor ihm liegt ein Haufen Arbeit. 4 Millionen Euro plant er für den bestehenden Wahlkampf ein. Ein eher überschaubarer Beitrag im Vergleich zu den etablierten Parteien für das BSW, aber ein Kraftakt. Zwar ist das BSW die Partei mit den höchsten Großspenden. Ja, ich will den Überweisungsträger nicht sehen, ich denke, da steht viel in Kyrillisch drin. 5,2 Millionen von einem Ehepaar und insgesamt gut 1,3 Millionen von einem parteinahen Verein. Aber die 4 Wahlkämpfe haben auch sehr viel Geld gekostet. Zitat: Wir sind derzeit auf der Suche nach Darlehensgebern, sagt Ralf Suikart. Das könnten Banken sein, aber auch Menschen aus dem BSW-Unterstützerkreis, die bereit wären, Geld vorzustrecken, um es dann im kommenden Jahr wiederzubekommen. Ihm wären Spender aber lieber als Darlehensgeber, wie er sagt. Denn auch wenn die Partei durch die Erfolge bei der Europawahl und den Ostwahlen Anspruch auf Parteienfinanzierung hat, dieses Geld kommt immer erst im Folgejahr nach der Abgabe des Rechenschaftsberichts. Im Falle des BSW würden die Einnahmen im Februar, wenige Tage vor der Bundestagswahl, kommen. Zu spät für den Wahlkampf, deswegen muss das BSW jetzt kreativ werden. Und für das BSW enthält das Parteiengesetz aktuell noch eine weitere Hürde. Zwar hat Eine Partei, je erfolgreicher sie bei den Wahlen ist, Anspruch auf immer mehr Geld aus der staatlichen Finanzierung. Doch es gibt eine Obergrenze. Und diese Obergrenze wird laut Parteiengesetz von den selbst erwirtschafteten Einnahmen bestimmt. Das sind nicht nur Spenden, sondern auch Mitglieds- und Mandatsbeiträge der Partei. Hat also eine Partei nach den Wahlen Anspruch auf 3 Millionen Euro, aber nur 1 Million selbst erwirtschaftet, dann bekommt sie auch nur 1 Million Euro aus der Parteienfinanzierung. Das BSW hat bisher nur sehr wenige Mitglieder. Neuaufnahmen werden intensiv geprüft und aus Sorge vor Problemfällen nur langsam aufgenommen. Damit generiert es weniger Einnahmen als andere Parteien und das Jahr 2025 könnte damit knifflig werden. Neben der Finanzierung wird auch die Zeit für die Parteitage knapp. Das BSW hat bisher nicht einmal in allen Bundesländern einen eigenen Landesverband gegründet und kann damit dort bisher auch keine Landeslisten aufstellen. In Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern steht die Gründung noch aus. In Bayern soll sie an diesem Wochenende erfolgen. Darin sieht Suikart aber kein Problem. Er verweist auf den Startup-Modus der Wagenknecht-Partei. Wir sind es gewohnt, in kurzer Zeit viel zu erreichen. Welche Probleme auf das BSW neben der Finanzierung dennoch zukommen könnten, lässt ein Blick hinter die Kulissen bei der AfD gerade erahnen. Dort sind Finanzierungen wie Strukturen der Partei nun schon seit Jahren erprobt. Trotzdem muss die Partei zurzeit enorm rudern, um die Aufstellung ihrer Kandidaten für die Bundestagswahl zu stemmen. Bei der AfD nämlich wurde sie von der vorgezogenen Wahl kalt erwischt. Mehrere Landesverbände wollten ihre Kandidatenlisten eigentlich erst im Frühjahr 2025 küren. Auch der Bundesverband wollte Weidel erst im April zur Kanzlerkandidaten machen. Angesichts der Neuwahlen ist das wohl zu spät. Und nicht nur Aufstellungsversammlungen mit hunderten Teilnehmern müssen nun vorgezogen werden, sondern auch Dutzende Direktmandatwahlen in Kreisverbänden. Das alles bedeutet einen organisatorischen Kraftakt. Im Schnellverfahren müssen jetzt neue Termine gefunden werden, Veranstaltungsorte organisiert, Mitglieder eingeladen und das unter Wahrung von Fristen, die die Satzung der Landesverbände vorschreiben. Fehler dürfen dabei nicht passieren. Oh Gott, sie werden passieren. Sie werden passieren. Oh. Die Landeswahlleitungen prüfen genau, wie die Listen zustande kommen. Bei Ausrutschern oder Manipulationen droht die Gefahr, dass ganze Landeslisten von der Wahl ausgeschlossen werden und die Partei bundesweit Prozentpunkte sowie Mandate einbüßen könnte. Eine Erfahrung, die die AfD in Vorjahren schon gemacht hat. Zurzeit ist dabei das größte Sorgenkind der AfD ausgerechnet Nordrhein-Westfalen. Mit rund 8000 Mitgliedern ist es der größte Landesverband der Partei und Nordrhein-Westfalen zudem eines der Bundesländer, die als ausschlaggebend geben für den Erfolg und Niederlage bei den Bundestagswahlen gelten. Die AfD Nordrhein-Westfalen muss besonders viele Wahltermine vorziehen und hat ein noch größeres Problem. Ein ehemaliges Mitglied des Bundesvorstands soll bei der Aufnahme von Mitgliedern manipuliert und falsche Adressen vergeben haben, um sie dem Kreisverband Düren zuweisen zu können. Die Landeswahlleitung hat die AfD Nordrhein-Westfalen deswegen bereits im Visier und eine Stellungnahme eingefordert. Bei der AfD kennen sie solche Tricksereien gut. Ähnliche Fälle hat es auch in den anderen Verbänden in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Denn durch die Anzahl der Mitglieder in Kreisverbänden lassen sich Mehrheitsverhältnisse bei der Kandidatenaufstellung verschieben. Übrigens, kurzer Kommentar von mir, das ist das AfD-interne Gerrymandering übrigens. Es ist halt nur gegen das Wahlrecht. Ein Sprecher des Landesvorstands NRW beteuert im Gespräch mit T-Online zwar, dass der Fall in Düren in keinster Weise die Listenaufstellung gefährde. Die Probleme seien gelöst worden und die Verträge für eine Halle würden gerade geschlossen. Zitat: Die Aufstellungsversammlung wird definitiv Mitte bis Ende Februar stattfinden. Außerdem seien in der Hälfte der 64 Kreisverbände bereits die Direktmandaten gewählt, die andere Hälfte werde bis Mitte Dezember folgen. Im Bundesvorstand aber zeigt man sich dennoch äußerst besorgt. AfD-Chefin Weidel nehme das Thema sehr ernst und lasse sich in regelmäßigen Abständen berichten. Die AfD Bayern immerhin als zweitgrößter Landesverband, ein weiterer potenzieller Problemfall, könnte ihren neuen Termin für die Aufstellung der Landeslisten gerade verkünden. An 3 Wochenenden im Dezember lädt der Vorstand nun zum sogenannten Mitgliedparteitag, eine basisdemokratische Besonderheit inzwischen auch in der AfD. Dabei sind alle Mitglieder des Verbands und nicht bloß eine vorab bestimmte Anzahl der Delegierten geladen. Die Veranstaltungen sind schwer zu planen und zu kontrollieren, wegen zu großem Andrang können sie scheitern. Zitat: Es war sportlich, es ist eine heftige Orga, sagt Bayerns Landesvorsitzende Stefan Protschka. Zitat: Aber wir haben jetzt 6 Termine und Platz für 1700 Mitglieder. Das dürfte reichen, glaubt Protschka. Falls nicht, schwebt ihnen eine AfD-typische Lösung vor. Zitat: Ansonsten müssten die Presse Platz machen. Auch in Bayern sind laut Protschka zudem die Hälfte der 46 Direktmandate bereits von Kreisverbänden gewählt, der Rest soll bis Ende des Jahres folgen. Mit der Konkurrenz des brandneuen BSW will Protschka einen Blick auf die Organisation nicht tauschen. Er hat den Bundestagswahlkampf schon 2013, im ersten Jahr der Gründung der AfD, mitgemacht. Heute sei er es trotz enormen Stresses sehr viel angenehmer, findet er. Es gibt den einen oder anderen Zwist, aber wir haben Strukturen, Kreisverbände und Ansprechpartner. Das mit dem NRW-Debakel habe ich ja schon berichtet. Da haben wir schon gesprochen darüber, dass es unter Umständen tatsächlich vorkommen kann, dass aufgrund des Problems Nordrhein-Westfalens eins der größten und für den Bundestagswahlkampf relevantesten Landesverbände einfach ausgeschlossen wird, was für die AfD bedeuten würde, dass 4 bis zu 5 Prozentpunkte einfach weg sind. Und das wäre natürlich eine wundervolle Katastrophe, die ich wünschenswert finde. Aber es ist natürlich keine Garantie. Man darf aber noch träumen, oder? Links gegen Linker. Die Thüringer Landeschefin Katja Wolf fordert Sarah Wagenknecht heraus. Und das BSW steht vor der Zerreißprobe. Oh, es ist einfach. Also wirklich, ne? Ich lese ja Nachrichten, die mir normalerweise nicht von Mund reden. Aber was ich in letzter Zeit in der Tagesschau, im Deutschlandfunk, in der Zeit, in der Süddeutschen lese, das ist wirklich ein Traum. Das ist was, wo kommen denn diese wundervollen Informationen her? Es gibt Momente, in denen ist völlig klar, dass gerade etwas zu Bruch geht. So wie am Nachmittag des 28. Oktober. Es war um 16 Uhr an diesem Montag, da traf Katja Wolf eine Entscheidung, bei der sie wissen musste, jetzt eskaliert es. Sie saß mit ihren Parteikollegen im Erfurter Landtag. Die Runde diskutierte über die Präambel des gemeinschaftlichen Koalitionsvertrages mit SPD und CDU, in der die außenpolitische Position der potenziellen Landesregierung festgehalten werden sollte. Nach langen 10 Verhandlungen hatten die drei Parteien einen Kompromiss gefunden. An dieser Einigung, das war sicher, konnte jetzt nicht mehr gerüttelt werden, sonst würden SPD und CDU aussteigen. Zu oft hatte Wagenknecht schon Dinge gefordert, die sie nicht mitgehen wollten. Ablehnung von US-Raketen, Distanzierung von Friedrich Merz und so weiter. Aber das war das Problem. Die Bundesspitze um Sarah Wagenknecht, die zugeschaltet war, zeigte sich unzufrieden mit dieser Präambel. So berichteten es Teilnehmer dieser Sitzung. Einigen konnte man sich offenbar nicht. Und dann stand da Wolf vor der Wahl. Entweder beendet sie die Gespräche zur Regierungsbildung oder sie legt sich mit Wagenknecht an. Katja Wolf wählte den Bruch mit ihrer Parteichefin. Sie trat vor die Presse und verkündete den Beginn von Koalitionsgesprächen. Der BSW-Streit begann. Es dauerte nur wenige Stunden, bis Wagenknecht die Präambel öffentlich als Fehler bezeichnet. Heute sprechen die von einem Vertrauensbruch. Die anderen fühlen sich verarscht, beklagen, wie zentralistisch die Partei aufgebaut sei und sind ernsthaft überrascht über diese Erkenntnis. Ich möchte, dass mir auf der, ich möchte, dass ihr das versteht und dass ich das nochmal nachsage. Die anderen fühlen sich verarscht und beklagen, wie zentralistisch die Partei aufgebaut sei. Die Partei, die Bündnis Sarah Wagenknecht heißt, da wird sich gewundert, dass die zentralistisch aufgebaut ist. Ach, wirklich? Nee, wirklich? Katja Wolf und ihr Co-Politiker auch in Brandenburg, Krumbach, glaube ich, heißt der, ehemaliger SPDler. Leute, ihr wärt politisch nicht relevant, wenn Sarah Wagenknecht ihren Namen nicht auf die Wahlfelder geschrieben hätte. Sowohl in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg wurden nicht die jeweiligen Landespolitiker gewählt. Nein. Es wurde offensichtlich vor allen Augen mit Bundestagswahlideen Landtagswahl betrieben. Die Militärunterstützung der Ukraine, die Militärraketen, das ist vollkommen wahnsinnig und das ist das Ergebnis davon. Man kann keine Landespolitik mit Bundeswahlthemen machen, weil das nicht funktioniert. Für jemanden in Thüringen oder jemanden in Sachsen oder jemanden in Brandenburg, da auf die Wahlzettel zu schreiben, yo, wir sind übrigens gegen die Waffenstationierung von US-Flugmarschkörpern, die irgendwie in die Russland reinschießen. Ja, das ist ja schön und gut, aber du entscheidest das gar nicht. Bist du besoffen? Wo entscheidet in Thüringen, was es außenpolitisch bestimmt wird? Habt ihr sie nicht alle Latten am Zaun? Und dann werden die, und jetzt passiert was Interessantes, und das ist meine Prognose. Die werden dann gewählt, und dann geht es um die Konsolidierung, dann geht es um Präambeln, dann geht es um Koalitionsgespräche, und dann wollen die Landespolitiker das machen, weil die Landespolitiker logischerweise Landespolitik machen. Na, die kümmern sich dann halt um das jeweilige Bundesland. Und wenn dann die Bundesvorsitzende Wagenknecht kommt und sagt, nee, 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 die Leute haben euch gewählt, weil mein Name auf dem Wahlzettel steht und ich eigentlich Bundespolitik gemacht habe, ihr dürft gar keine Politik machen. Und das ist nämlich die Ideologie hinter der ganzen Scheiße. Sarah Wagenknecht kann gar nicht zulassen, dass die Landtäge, die da gewählt wurden, irgendwelche politischen Entscheidungen treffen. Weil das ja alles gefährden würde. Stell dir mal vor, das Bündnis Sarah Wagenknecht würde sich in einer Koalition mit CDU und SPD einfach hinsetzen und sagen, ja gut, wir regieren halt mit denen. Obwohl sie im Wahlkampf halt die ganze Zeit gesagt haben, dass das nicht stattfindet. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wähler des Bündnis Sarah Wagenknecht nicht die hellsten Kerzen die hellsten Glühbirnen im Lampenladen sind. I know. Aber die haben schon mit der Idee gewählt, dass sie sich haben erzählen lassen, dass es in Thüringen eine Entscheidung gibt, was mit der Außenpolitik in der Ukraine passiert. Sie haben es wahrscheinlich unter dem Einfluss von 7 Korn gemacht, und ich meine Flaschen, aber sie haben diese Entscheidung getroffen. Und das jetzt zuzulassen, wäre natürlich eine erhebliche Katastrophe für die Bundestagswahl. Denn die geht ja jetzt los. Und dann wird Zarenknecht die gleiche Scheiße erzählen. Die wird sagen, ja, Russland, Diplomatie, Ukraine, Migranten, illegale Migration, all diese Scheiße wird sie wieder erzählen. Aber wenn vorher die Landtäge konsolidiert haben und gesagt haben, hey, ja gut, aber wir setzen uns mit der CDU hin und tragen dann die Politik dazu, ja, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Die Wählerinnen und Wähler können nicht noch mehr Nordhäuser Doppelkorn trinken, um das zu übersehen. Und wenn sie es dann doch übersehen, ja, dann habe ich sie ein bisschen überschätzt. Dann sind sie wahrscheinlich dümmer, als ich denke. Dann sind sie noch dümmer, als ich denke. Mein Gott. In dem Art, also nur kurz als Einschätzung von mir, es ist ein Fiebertraum. Aber lesen wir hier mal weiter in der Zeit. Im Grunde geht es bei dem Erfurter Machtkampf um die Frage, regieren oder nicht regieren? Denn Wolf will Wagenknecht nicht. So kann man das zusammenfassen. Und zwar beide so vehement, dass dieser Konflikt zu einem Kampf angeschwollen ist, der für das BSW zur existenziellen Bedrohung wird. Die gerade erst gegründete Partei könnte zerbrechen. Und das nur wenige Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl. In diesen Tagen sind sie deshalb vorsichtig beim BSW. Mit Journalisten sprechen sie oft nur, ohne dass man sie aus den Gesprächen zitieren darf. Zu groß ist die Angst, die Lage weiter zu eskalieren. Wer sich aber umhört in der Partei, stellt fest, der Machtkampf ist nicht entschieden, sondern bloß vertagt. Der Kern des Konflikts bleibt ungelöst. Ja, warum wohl? Weil Landespolitiker keine Landespolitik, das ist aber auch naiv, ne? Also wie kann man so naiv sein? Die Wolf hat sich mit den Stimmen von Wagenknecht zur Landespolitikerin aufstellen lassen und jetzt darf die keine Politik machen. Die darf nicht. Darf sie nicht. Was hat sie geglaubt? Was passiert? Ich weiß nicht, was sie geglaubt hat. Ich will nicht wissen, es gibt sicherlich keine Erhebung dafür, aber ich will auch nicht wissen, wie viele Leute eigentlich überhaupt nicht wussten, wer sie ist. Wer sie ist? Wie auch? Auf der einen Seite stehen dabei Wagenknecht-Getreue, die Sorgen haben vor einem Bundestagswahlkampf, bei dem man politisch eingeengt wäre. Ja, Überraschung. Überraschung. Verwässert man nicht die eigene Position, wenn man Kompromisse eingeht? Wie glaubwürdig wirkt der Aufruf zum Wandel dann noch? Anders gesagt, kann man noch populistisch anklagen, wenn man selbst regiert? Aha. Aha. Die Unsicherheit kippt bisweilen in Aggression. Der Schatzmeister Ralf Suikert und die parlamentarische Geschäftsführerin im Bundestag Jessica Tatti schreiben in einem Gastbeitrag in der T-Online, die Thüringer seien nicht auf dem besten Weg. Zitat, das BSW zu einer Partei zu machen, von der es nicht noch eine braucht. Alter, die Intention dahinter ist so hinterfragt, das ist unglaublich. Dass die Parteikollegen sich so öffentlich und so heftig gegenseitig angreifen, das war schon überraschend. So einen Ton konnte man ja fast nicht mal aus dem Linken. Der Konflikt an sich aber, der hatte sich abgezeichnet. Es ging bereits Anfang dieses Jahres los mit dem Wechsel Katja Wolfs von der Linken zum BSW. Kaum jemand hatte mit diesem Schritt gerechnet. Wolf und Wagenknecht verband eigentlich wenig. Die eine von der kommunistischen Plattform, die andere eine Realo-Linke, die über ihre neue Chefin sagt, wir waren immer an unterschiedlichen Ufern. Wolf wechselte trotzdem zu BSW, um die AfD zu schwächen und um Thüringen eine stabile Regierung zu ermöglichen. Beides ist ihr bisher nicht gelungen. Umso mehr muss sie nun dafür kämpfen. Auch sie möchte derzeit nicht öffentlich zu dem Konflikt mit Wagenknecht sich äußern. Doch ihre Reihen scheinen sie weitestgehend geschlossen zu haben. Wolfs 15-köpfige Fraktion segnet die Präambel nach Informationen der Zeit einstimmig mit 2 Enthaltungen ab. Auch ihre Co-Parteichef Steffen Schütz steht zu ihr. Die beiden kennen sich ja schon länger, aus Eisenach. Dass ihr in Thüringen ein Widerstandsnest droht, hat Sarah Wagenknecht offenbar erkannt. In Sachsen hat das BSW vorige Woche die Verhandlungen mit der SPD und der CDU platzen lassen. Die Vertreter dort gelten als relativ Wagenknecht-hörig. Wolf und ihre Leute hingegen wollen sich von der Parteiführung in Berlin nicht zu viel sagen lassen. Die Thüringer Hoffnung war, dass sie, was die Regierungsbildung anbelangt, selbstständig entscheiden können. Ich kann das nicht fassen. Wie kann man so naiv sein? Es ist mir unbegreiflich. In Erfurt versuchen sie nun, ihre Bundeschefin zu beschwichtigen. In den Koalitionsverhandlungen wollen sie dafür sorgen, dass der Vertrag eine BSW-Handschrift trägt. So in etwa. Wenn schon die Ablehnung der US-Raketen nicht ganz klar in der Präambel steht, dann muss immerhin irgendwas mit Genderverbot vorkommen. Ende November, wenn der Koalitionsvertrag stehen soll, plant das BSW eine Mitgliedsversammlung. Manche in der Landespartei befürchten, dass der Vertrag, über den dort abgestimmt werden soll, dann abgelehnt wird. Die Mehrheit der Mitglieder in Thüringen sei inzwischen auf Wagenknechts Seite, glauben sie. In den vergangenen Wochen ist das BSW offenbar erstaunlich schnell gewachsen. Dabei ist das mit der Mitgliedschaft in dieser Partei ja eigentlich eine exklusive Angelegenheit. Viele wollen, nur sehr wenige dürfen. Doch 2 Tage nach der Eskalation in Erfurt entschied der Bundesvorstand plötzlich, mit einem Mal wohl 21 Mitglieder in Thüringen neu aufzunehmen. Damit wäre die Partei dort fast um das Drittel gewachsen. Eine Wagenknecht-Infiltration? Im Thüringer Landesverband wusste man jedenfalls nicht, wer aufgenommen worden ist. Und man hört ziemlich ungewöhnliche Geschichten in diesem Zusammenhang. Eine Person, die schon länger gerne Mitglied werden würde und anonym bleiben möchte, erzählt, dass sie von der BSW-Vertraulichen aus Berlin gefragt worden sei, ob sie mit der Thüringer Präambel einverstanden sei oder nicht. Sie habe das bejaht, sich damit also auf die Seite Wolf gestellt und sei daraufhin nicht aufgenommen worden. Andere Personen hingegen, die klar die Wagenknecht-Kurs vertreten, seien aufgenommen worden. Eine Anfrage dazu ließ die BSW-Bundespartei unbeantwortet. Ist das insane? Die Fragen zur Aufnahme, wie man das in Erfurt findet? Und abhängig von der Antwort, nehmen die Leute nicht auf? Und ich meine nicht, weil die irgendwelche, ja, wie fanden sie Hitler so? Nee. Oder wie stehen sie zu Wladimir Putin? Sondern die fragen die Leute zur Umsetzung einer Politikerin, die realpolitische Ideen hat in Erfurt, die gegen die Bundesspitze sind. Und dann sagen die, nee. Dann sagen die nein. Okay, hier steht weiter, das BSW, die CDU und SPD verhandeln derweil in Erfurt weiter über eine Koalition. Wird der Vertrag dann von den BSW-Mitgliedern abgelehnt, muss Wolf wohl als Verliererin zurücktreten. Ihr Mandat im Landtag würde sie trotzdem noch innehaben. Und wer weiß, vielleicht gründet sie in diesem Fall ja eine eigene Fraktion mit ihren Getreuen, um in eine Minderheitsregierung mit CDU und SPD zu gehen. Ausschließen sollte man das nicht. Das haben die vergangenen Jahre in Thüringen gezeigt. Bruder. What the fuck happened? Was? What? Die Wolf tritt aus der Linken aus, stellt sich zum zur Landtagskandidatin auf, wird aber nicht gewählt, weil es wurde Sarah Wagenknecht gewählt und damit wurde Katja Wolf gewählt, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann will sie Realpolitik in Erfurt machen. Sarah Wagenknecht will das aber nicht, weil Sarah Wagenknecht keine Politikerin ist, sondern eine Opportunistin, die noch nie Politik gemacht hat, sondern immer nur in der Opposition war und immer sich nur beschwert hat. Und jetzt hast du diesen Scheiße. Das ist unfassbar. Das haben Leute gewählt. Die Leute haben die Entscheidung getroffen. Nach 10 Nordhäuser Doppelkorn haben sie die Entscheidung getroffen.
Also entweder ich will BSW oder AfD. Und ich mag das B lieber als das A.
Und dann haben die einfach Wer hat das gewählt? Wer wählt sowas? Die Kanzlerkandidatur. Erste SPD-Abgeordnete sprechen sich laut Berichten für Boris Pistorius aus. Mehrere Bundestagsabgeordnete sollen Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten bevorzugen. Einer Umfrage zufolge sind fast 60% der SPD-Wähler derselben Meinung. In der SPD haben sich nach einem Bericht des Spiegels erstmals auch Bundestagsabgeordnete dafür ausgesprochen, Verteidigungsminister Boris Pistorius zum Kanzlerkandidaten zu machen, anstatt mit Amtsinhaber Olaf Scholz in den Wahlkampf zu ziehen. Die Äußerungen seien am vergangenen Dienstag bei einem Treffen des sogenannten Seeheimer Kreises gefallen, in dem sich die konservativen SPD-Bundestagsabgeordneten zusammengeschlossen haben, berichtet der Spiegel. Besonders kritisch äußern sich nach Angaben von Teilnehmern der Abgeordneten Joe Weingart aus Rheinland-Pfalz. Scholz sei bei den Menschen im Land unten durch, habe Weingarten in der Sitzung gesagt. Dies gelte bis tief in den SPD-Ortsverein hinein und werde sich auch nicht ändern. Der Wechsel zu Pistorius müsse kommen, sonst werde die Partei bei der Bundestagswahl im Februar ein Desaster erleben. Weingarten wollte den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur nicht kommentieren. Er sagte aber, Zitat, dass ich die inständige Hoffnung habe, dass die SPD-Spitze und allen Verantwortlichen eine gemeinsame und schnelle Antwort finden, um uns aus der schweren Krise und dem Umfragetief herauszuführen, in dem wir uns befinden. Der Abgeordnete Christian Schreider aus Ludwigshafen wird laut dem Bericht von Teilnehmern des Treffens mit den Worten zitiert, er könne die Parteimitglieder nicht mehr dazu bringen, für Scholz Wahlkampf zu machen. Dazu ließen sie sich nicht mehr motivieren. Der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering fordert eine offene Debatte über die Kanzlerkandidatur der SPD. Zitat, Kanzlerkandidatur ist kein Spiel, dass zwei oder mehr Kandidaten abends beim Bier oder beim Frühstück vereinbaren oder dass ein Vorrecht auf Wiederwahl umfasst, sagte der ehemalige Vizekanzler beim Berliner Tagesspiegel. Ein Kanzlerkandidat müsse auf einem SPD-Parteitag gewählt werden, sagte Müntefering. Zitat, selbstverständlich sind Gegenkandidaturen in der Regelpartei grundsätzlich möglich und kein Zeichen von Ratlosigkeit. Sie sind praktizierte Demokratie. Angesichts der zeitlichen Enge für alle Fristen und für den Wahlkampf sei rasches Handeln nötig, sagt der 84-Jährige. Zitat, die SPD kann zeigen, dass Demokratie alles kann. Warte mal, Müntefering ist 84? What? Habe ich das gerade richtig gelesen? 84? Nee, das kann nicht richtig sein. Das kann doch nicht richtig sein. What? Okay. Das wäre crazy. SPD-Chef Lars Klingbeil warnte dagegen seine Partei vor einer Debatte über die Auswechslung des designierten Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Zitat, Olaf Scholz ist der Kanzler und alle, die in der SPD Verantwortung tragen, haben in diesen letzten Tagen auch deutlich gemacht, dass wir hinter ihm stehen. Oh Gott, sagte er am Rande einer SPD-Veranstaltung in Essen. Für die SPD sei es nun wichtig, Zitat, dass wir uns inhaltlich auseinandersetzen mit dem Bundestagswahlkampf, aber nicht über Personal diskutieren. Eine Reihe von Basisgruppen hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, dass Pistorius als Kanzlerkandidat die SPD in den Wahlkampf führen soll. Klingbeil forderte den Fokus, der Partei müsse ein anderer sein. Zitat, es gibt eine Polarisierung zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Das sind fundamentale Gegensätze. Es gehe um die Frage, ob man Politik für Besserverdienende mache oder für Pflegekräfte, Erzieher und Bauarbeiter. In diese Auseinandersetzung werden wir jetzt reingehen, sagte der SPD-Chef. Angesichts von nur noch 15-16% für die Kanzlerpartei in der Sonntagsumfrage waren in den vergangenen Tagen auf Kommunal- und Landesebene Rufe nach einem Wechsler des Kanzlerkandidaten lauter geworden. Pistorius ist seit Monaten laut Umfragen der beliebteste deutsche Politiker. Scholz dagegen liegt bei der Popularität weit hinten. Die Partei und Fraktionsführung stellt sich allerdings klar hinter Scholz. Pistorius wies seinerseits eigene Ambitionen auf das Kanzleramt zurück. Der Seeheimer Kreis ist eine der drei Strömungen in der SPD-Bundesfraktion und zahlenmäßig mittlerweile die stärkste. Viel Zeit hat die SPD nicht mehr, um die Nominierung ihres Kanzlerkandidaten am 23. Februar soll gewählt werden. Eine Entscheidung der Parteiführung wird bis zu einer von der SPD als Wahlsiegkonferenz bezeichneten Veranstaltung am 30. November erwartet. Für den 11. Januar ist der Parteitag angesetzt, auf dem die Personalie dann noch bestätigt werden soll. Wenn Olaf Scholz erneut Kanzlerkandidat für die SPD wird und mit der SPD in den Wahlkampf zieht, dann ist die Frage nach der großen Koalition mit der CDU wahrscheinlich auch schon beantwortet, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gescheiterter Kanzler, der seine Regierung hat auseinanderbrechen lassen, in irgendeiner Form die Chance hätte, das Vertrauen der Bevölkerung als Person selbst noch mitzunehmen, um das auf die SPD zu reflektieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ganz klar, unabhängig davon, wer hat die Ampelkoalition auseinanderbrechen lassen, da kommen wir auch gleich nochmal zu, dass Olaf Scholz hatte seine Chance. Olaf Scholz hat eine Regierung gestellt. Olaf Scholz hat sie angeführt und Olaf Scholz hat sie zerbrechen lassen. Olaf Scholz war nicht manns genug, um das früher zum richtigen oder zum besseren Zeitpunkt zu machen, um uns dieses ganze Hickhack jetzt vermeiden zu lassen. Olaf Scholz ist nicht geeignet, um erneut SPD-Kanzlerkandidat zu werden. Seid ihr besoffen? Da ist doch offensichtlich, dass es ausschließlich um irgendwelche Machtspiele und Einfluss geht. Olaf Scholz ist nicht der richtige Mann für die nächste Bundestagswahl. Worüber reden wir hier? Und wenn man jemanden in der eigenen Partei hat, der bereits Regierungserfahrung und als in den Umfragen ganz oben steht, muss man sich jetzt zwei Fragen stellen. Entweder man hat jetzt den Finger am Abzug und sagt, so schnell wie möglich, wir müssen mit dem Bolzenschutzgewehr Olaf Scholz beseitigen, in politischer Perspektive, und Boris Pistorius so schnell wie möglich an den Start bringen. Oder man scheißt auf 2025 die Wahl und sagt, wir setzen Boris Pistorius weiter einer Profilmachung aus, der soll sich weiter profilieren und wird dann erst bei der nächsten Bundestagswahl unser Kanzlerkandidat. Ich weiß nur nicht, ob man so viel Zeit hat. Unabhängig davon, wie man sich entscheidet, sollte man sich entscheiden, auf jeden Fall. Ne? Und mein persönlicher Favorit, und das sehe ich genauso wie den Umfragen nachgegeben wird, ich sehe das genauso. Auf mich macht Boris Pistorius einen sehr resilienten Eindruck, einen sehr entscheidungswilligen Eindruck, einen Eindruck, dass der unabhängig davon, ob es eine positive oder eine negative Entscheidung ist, der trifft sie. Zumindest ist das in meiner anekdotischen Wahrnehmung so. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Es ist wahrscheinlich durch die Zeit der klaren Aussagen als Verteidigungsminister. Für mich wirkt das wirklich wie ein Boris Pistorius ist in meinen Augen ein wirklich sehr souveräner Staatsmann. Ein Politiker nach meinen Vorstellungen, wie ein deutscher Politiker auszusehen hat. Pragmatisch, nicht, also emotionsfreie Entscheidungen zu treffen, das finde ich schon interessant. Deswegen, für mich stellt sich die Frage nicht, wer Kanzlerkandidat werden sollte. Für mich ist die Antwort Boris Pistorius. Wenn es nicht Boris Pistorius sein wird, weiß ich nicht, wie die SPD den Wahlkampf bestreiten will. Lol. Gut,